A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
Salam! Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge.
Heute sind wir in Duisburg und haben einen ganz besonderen Gast bei uns. Hallo Javus.
Hallo.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir, wie geht's euch?
Auch. Wir sind froh, hier zu sein.
Das freut mich.
Und schön, dass du bei uns bist.
Ja, gerne.
Möchtest du dich vielleicht kurz selber einmal vorstellen?
Ja. Also, hallo zusammen, ich bin der Javus, bin 29 Jahre.
Was, du bist schon so alt?
Ja.
Was?
Wirklich, sehe ich nicht so
Niemals.
Aus?
Niemals. Hey, ich dachte, du bist 24 oder so.
Ich nehme das jetzt mal als Kompliment auf.
Doch. Okay. Ja. Hast gut gehalten.
Dankeschön. Ja, also 29, lauf Richtung 30. Guck mal, wie viele weiße Haare ich schon mittlerweile habe, du?
Okay, es sind 2 weiße Haare.
3. Nee, Quatsch. Also 29, bin ganz kurz in Wiesbaden geboren, viel in Deutschland rumgekommen, habe dann eine Zeit lang in Istanbul gelebt und dann wieder zurück nach Deutschland und jetzt bin ich quasi in Duisburg und wir haben die Vielfaltgruppe vor 3,5 Jahren gegründet.
Richtig interessant. Als ich dich kennengelernt habe, dachte ich schon, wow, das ist ein interessanter Mensch. Deswegen will ich ihn interviewen. Und hier sind wir jetzt.
Ja, schön.
Genau. Der Tag ist gekommen. Und wir sind hier, um mehr über dich und die FIFA-Gruppe zu erfahren.
Wir befinden uns auch gerade in den Räumlichkeiten von der FIFA-Gruppe.
Und?
Wir sind schon sehr beeindruckt, ne?
Ja, gefällt's euch?
Ja, sehr.
Finde ich schon.
Wirklich wohl. Ein gutes Klima, Arbeitsatmosphäre, stimmt.
Ja, das stimmt. Wir haben ein sehr familiäres Arbeitsklima auf jeden Fall.
Wir wurden schon richtig versorgt mit Süßigkeiten, vegan, alles. Mm. Ja, wo es richtig vorbildlich.
Also gemästet wurden wir richtig.
Mit Äpfel und Bieren.
So wie sich das bei Veganern gehört.
Also ja, Cheat Day gewesen, ne?
Ja, die Gummibärchen, die vegan
Gummibärchen. Waren heftig. Diese Drachenzungen, ne, die können wir euch allen empfehlen.
Ja.
Oh, nicht gesponsert hier oder so.
Nein.
All Veggie, wir haben ja noch nicht gesagt, von welcher Marke.
Genau, stimmt, richtig.
Ja.
Aber ihr wisst alle, was wir meinen.
Okay, Javus, erzähl uns was von der Vielfaltgruppe.
Ja, also wir haben 2016 die Vielfaltgruppe gegründet und ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Meine Mutter hat seit 15 Jahren in der Stadt Duisburg quasi im Bereich der Sprachförderung gearbeitet mit Kindern und Familien, die einen Migrationshintergrund haben und hat sich dann in Duisburg einen Namen gemacht und ist dann quasi für eine Firma aus Berlin nach Istanbul gereist. Und hat dann dort 3-4 Jahre gelebt und hat dort eine deutsche Kita eröffnet. Und als das Projekt quasi zu Ende war, sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Wir haben uns überlegt, so, ey, was sollen wir jetzt machen? Wie soll der weitere Lebensweg aussehen? Und haben wir gesagt, weißt du was, wir gründen unser eigenes Ding mit der Vision, dass wir quasi einen Träger haben, einen Bildungsträger, der seinen eigenen Touch hat, authentisch ist und quasi dennoch was für die Gesellschaft tut in Form von frühkindlicher Pädagogik. Ja.
Hammer, das hört sich sehr vielversprechend an. Für die vielleicht, die sich noch nicht so viel darunter vorstellen können, was unterscheidet euch von anderen Kindertagesstätten oder was macht euch aus? Was ist das Besondere an der Vielfaltgruppe?
Also rein rechtlich sind wir ähnlich wie die AWO, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz und auch andere freie Träger. Das Besondere an uns ist halt das Konzept. Also wir haben quasi unser eigenes Konzept, wo wir nicht nur auf die Kinder Acht geben, sondern wir achten auch auf das Arbeitsklima. Wir möchten, dass wir eine Art kleine Familie werden. Wir sind also quasi nicht ein Unternehmen, wo wir sagen, Mitarbeiter, Chefs, hierarchisch dies und das, sondern wir sehen uns wirklich als Familie, die quasi alle gemeinsam mit ihren Ideen, die sie haben, an der Pädagogik mitforschen, mitgestalten. Und das würde ich sagen, ist das Besondere an uns, dass wir halt familiär sind, aber dennoch quasi für die Gemeinschaft arbeiten. Das Interessante an uns ist, wir haben halt Leute, die haben ein Background und auch nicht, sind nicht nur integriert, sondern haben auch Positionen in Deutschland mittlerweile, die Verantwortung mit sich trägt. Also viele Professoren sind bei uns oder Psychotherapeuten. Wir haben Ärzte, die bei uns sind, Wissenschaftler, Leute, die in der Wirtschaft sind. Und sie arbeiten halt alle durch das Know-how, was sie sich angesammelt haben in ihrem Bereich, engagieren sich alle quasi für die Vielfaltgruppe und die Pädagogik, die frühkindliche Pädagogik bei uns, ja.
Ich finde das richtig interessant, dass ihr so interdisziplinär zusammenarbeitet. Ja. Also ich finde, daraus entstehen die besten Projekte, wenn jeder eine andere Profession hat, einen anderen Beruf erlernt hat und dann die beste Mischung daraus zieht. Mhm. Also jeder bringt sein Wissen mit und hat ein gemeinsames Projekt und ich finde das richtig gut. Also.
Ja, das muss man sich so vorstellen. Also wenn wir da sitzen und wir arbeiten dann an der Pädagogik, sagt dann die Kinderärztin so, ich habe in meinem Beruf oft erlebt, dass die Mütter und Eltern sich schämen, das und dies zu sagen, wenn das Kind das und das hat. Dann sagt die Kinderpsychiaterin so, ja, aber bei mir habe ich diese Erfahrung, die Mutter schämt sich dann, weil sie diese und jene Erfahrung gesammelt hat. Dann kommt der Typ aus der Wirtschaft quasi und sagt so, hey, wie wäre es, wenn wir das einbauen und damit auch vielleicht ein Konzept entwickeln, wo wir auch nachhaltig quasi das Ganze finanzieren können. Ja. Ja, und dann kommt der Professor Jalen, macht ein paar Witze. Ich hoffe, er hört sich das nicht an.
Ich bin mir sicher,
er ist unser größter Fan.
Echt? Oh Mann.
Nein.
Hoffen wir.
Genau. Nee, er hilft uns dann quasi auch. Also er ist ja sehr gut in dieser Migrationsgeschichte und kennt die verschiedenen Gruppierungen auch innerhalb der Minderheit und gibt uns auch sehr wertvollen Feedback und arbeitet auch sehr wichtig und sehr gut mit uns mit.
Ja. Wow, ihr seid echt breit aufgestellt, aber ich bin mir sicher, dadurch, dass ihr so viele starke Persönlichkeiten auch unter einem Dach versammelt, kommt man auch bestimmt manchmal an schwierige Punkte, wo es problematisch wird, alles miteinander zu vereinen. Kommt sowas vor?
Ja, das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Also wir haben tatsächlich so etwas sehr, 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 sehr selten gehabt, wo wir uns irgendwie in die Haare bekommen haben, weil auch quasi in diesen Gremien, wo wir dann arbeiten, ist es sehr... ja, familiär. Und wenn wir Ideen haben, wird das ausdiskutiert auf einem sehr hohen Niveau. Ja, und quasi das, was am meisten von den Leuten dann gehalten wird am Ende, das kommt, macht's dann auch quasi dann in die Konzepte. Also nee, haben wir eigentlich nicht. Wir haben eine sehr, sehr interessante Diskussionskultur, aber kein Streit.
So sollte auch sein. Hört sich sehr harmonisch an bei euch auf jeden Fall.
Ist ja auch nochmal das Besondere. Also wenn du Leute hast, die quasi aus einer, also die gut gebildet sind in dem, was sie machen, Spezialisten sind, die haben eine ganz andere Art, darüber zu diskutieren und so. Also das ist auch sehr wichtig, dass man ein gutes Team hat, ein gebildetes Team. Und da kommt es dann selten vor, dass man sich wirklich streitet. Sondern man guckt, was sind die Argumente, was wiegt schwerer. Wir arbeiten dann so mit verschiedenen Tabellen und dann wird halt diskutiert, ja, aber dies und das. Ja, und dann am Ende das Beste macht's.
Was sind so deine alltäglichen Aufgaben?
Also ich würde jetzt sagen, ich bin das Mädchen für alles. Das kommt aber nicht ganz hin. Nee, also. Nee, also ich bin tatsächlich für die Finanzen und die Betriebskosten bei uns zuständig. Das bedeutet, alles, was auch nur ansatzweise mit den Finanzen rund um Kinderbetreuung zu tun hat, geht quasi an mir vorbei. Und ich muss es dann bearbeiten. Das heißt also von den Anträgen stellen bis hin zu den Finanzplänen erstellen. Auch natürlich einen Finanzplan erstellen. Das bedeutet, du musst dann gucken, wie finanziert sich die eine Kita, hast dann einen anderen Messwert und sagst, wie finanziert sich diese Kita und dann guckst du halt, was sind eure Bedürfnisse, was brauchst du, wie, also ne, alles, was mit Finanzen zu tun hat und mit der Verwaltung quasi, ne, wir sitzen jetzt hier gegenüber von unseren Aktenordnern, das sind gefühlt 150 oder 120 Stück oder sowas.
Ja, könnte hinkommen.
Ja, und das ist quasi, was ich mache. Ich muss, also ich bin quasi für das Wirtschaftliche und das Unternehmerische zuständig und verantwortlich bei uns, das übrigens sehr wichtig ist. Also ich habe sehr viele Leute, die kommen und sagen so, ey, ich würde auch gerne eine Kita gründen. Wir sind drei Erzieherinnen. Dann sage ich, super, holt euch mindestens noch 2, 3 BWLer rein. Weil wenn ihr das wirklich langfristig und nachhaltig haben wollt, müsst ihr Leute haben, die von Finanzen Ahnung haben.
Klar.
Und das mache ich und unser Aufsichtsrat quasi. Ne? Also unser Aufsichtsrat ist für die Finanzen zuständig und meine Mutter macht mit dem Vorstand die Pädagogik. Das ist sehr gut, weil wir haben dann keine Schnittmenge. Ja, viele sagen so, wie ist es mit der Mama zu arbeiten? Und dann sagst du, hey, meine Mutter macht ihr Ding, ich mach mein Ding. Genau, wir sehen uns tatsächlich so in der Arbeit, sehen wir uns selten. Sie ist dann auch oft vor Ort und ich habe halt mit der Zielgruppe.
Also in der Kita dann.
Genau, in den Kinderbetreuungen ist sie sehr oft, macht Fortbildung und sowas, kontrolliert das Ganze. Und ich habe mit der Zielgruppe jetzt direkt nichts zu tun. Ich arbeite, dass die Zielgruppen entstehen, dass Bildung erteilt werden kann und sowas, ne, dass wir die Anträge genehmigt bekommen und die Arbeit wird dann von der pädagogischen Seite gemacht.
Vielleicht können wir jetzt ein bisschen über die Hauptdarsteller genau in dieser ganzen Story reden. Und zwar geht es ja um die Kinder hauptsächlich, richtig? Mhm. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was sind das für Kinder? Aus welchen sozialen Schichten kommen sie? Welchen Hintergrund haben sie?
Ja, also wir betreuen derzeit in Essen, nehme ich mal das Beispiel, über 90 Kinder. Und die Zielgruppe, die wir da haben, das sind Kinder, die erstens einen Migrationshintergrund haben und darüber hinaus in schwierigen Lebenslagen sind. Das heißt also, die haben teilweise Kriegserfahrung, Fluchterfahrung oder einen Migrationshintergrund, kommen aus sozial, wie man immer so schön sagt, sozial benachteiligten Familien. Ja. Aber manchmal ist auch die Infrastruktur ziemlich schlecht dort.
Ja.
Und wir wollen halt mit unserer Bildung dafür sorgen, dass das quasi so ein bisschen gleichgestellt wird. Ne? Dass viele Kinder zum Beispiel, die bei uns sind, übrigens auch sehr interessant, wir haben halt nicht nur Kinder, die einen muslimischen Background haben, sondern auch jesidischen oder hinduistischen. Mhm. Ne, finden wir, ist auch schon mal ein Erfolg, weil die Eltern dann mitarbeiten. Wir legen auch auf Elternarbeit sehr viel Wert. Ja. Es ist gar nicht so einfach, so aus diesen verschiedenen Gruppen die Eltern an einen Tisch zu bekommen. Ja. Ja. Und genau, das ist quasi die Zielgruppe bei uns.
Okay. Inwiefern bezieht ihr die Eltern mit ein oder arbeitet mit den Eltern zusammen?
Was wir dort machen, das ist eine besondere Form der Kinderbetreuung, das sind Eltern-Kind-Gruppen. Das heißt also, auch die Eltern haben Schwierigkeiten in der deutschen Sprache, weil sie vielleicht neu dazugewandert sind oder halt wie gesagt aus Ecken kommen, wo man halt nicht sofort den Zugang in die Mehrheitsgesellschaft bekommt. Und was wir machen ist halt, wir arbeiten mit den Eltern, haben so, wie es heißt, niederschwellige Angebote. Das heißt, gucken erst, es gibt Leute, die sind Analphabeten, dann gibt es Leute, die sprechen Deutsch, aber haben dann andere anderweitige Probleme, finden den Anschluss nicht und wir gucken dann halt je nachdem, was für eine Zielgruppe wir haben bei den Eltern und Kindern, wie wir mit denen am besten arbeiten können. Das ist das Besondere an den Eltern-Kind-Gruppen. Wir betreuen also die Eltern mit den Kindern.
Aber da müssen die Eltern auch in gewisser Weise mitmachen. Also gibt es dann auch Familien, wo ihr denkt, nein, das passt jetzt nicht, die arbeiten nicht mit und wir erreichen hier nichts?
Auch eine sehr gute Frage. Und ich glaube, jetzt kann ich auch deine Frage noch mal ein bisschen besser beantworten. Mhm. Was uns besonders macht, ist, die Leute, die bei uns arbeiten, haben, wie ich gesagt habe, einen Background. Ja. Also die meisten Leute haben einen Background, was dazu beiträgt, dass die Leute, die Zielgruppe, auch sich sehr stark identifiziert.
Mhm. Ja, mit auch sprachlich Leuten. Dann auch.
Auch sprachlich, menschlich. Und es gibt nicht so eine subtile Verurteilung, weil man weiß, wie es quasi in den Familien abgeht. Man verurteilt nicht, wenn man etwas hört, was vielleicht aus deutscher Perspektive zunächst befremdlich klingen mag, ist für den anderen selbstverständlich, weil man das aus dem kulturellen Background kennt. Und das ist das Besondere, du hast recht. Also es ist schwierig, aber unsere Erfahrung ist, und ich glaube, das ist auch das, was uns in Anführungszeichen erfolgreich macht, dass die Leute sich sehr stark damit identifizieren und freiwillig zu unseren Kursen kommen und zu unseren Kinderbetreuungen. Also sie zahlen nichts, sie müssen aber auch nicht kommen und die Kurse sind voll und die Kinderbetreuungen sind voll, die wir machen und sowas. Also Kurse heißt halt, wenn wir für die Eltern Kurse anbieten oder sowas. Hatten wir noch nicht die Erfahrung, dass die Leute nicht gekommen sind. Klar hast du dann anfangs 100 Leute und dann sind es am Ende vielleicht nur noch 70.
Ach, das gehört aber auch dazu.
Ja. Aber es sind 70 und nicht 10. Das ist schon mal.
Ich glaube, die Eltern sind auch froh, einfach mal Hilfe. Ja, genau. Mhm. Dass sie diese sprachliche Barriere vielleicht nicht mehr haben, dass sie dieses Verurteilende auch nicht haben. Genau. Sie werden verstanden.
Aber dieses Verständnis mitbringen, dass man sich nicht beweisen muss oder erklären muss, ne, dass man so aufgenommen wird.
Ganz genau.
Da, glaube ich, ist man echt froh, dass es dieses Angebot gibt.
Und dass ihr auch. Ich meine, von den Mitarbeitern, du erzählst ja, dass die meisten einen Background haben. Mhm. Und also ich habe ja auch einen Background und ich wäre dann auch in der Position von wegen, vor 20 Jahren hätten meine Eltern diese Hilfe auch mal gebraucht. Oder jetzt kann ich diese Hilfe anbieten und ich kann mich richtig gut in diese Rolle hineinversetzen. Also von den Erzählungen und so, ne?
Das ist schon. Genau, das ist es. Und vielleicht sollte ich auch noch sagen, um das Ganze abzurunden, also das ist nicht das, was die Vielfaltgruppe ausschließlich macht. Jetzt beispielsweise nächstes Jahr ab Februar werden wir in neuesten Kindergarten betreiben. Der ist dann halt ein ganz normaler Kindergarten, wo halt jeder hin kann. Mhm. Deutsch mit Background, ohne Background, whatever.
Alles.
Ne? Also das war jetzt eine spezifische Zielgruppe, von der wir gesprochen haben, aber wir haben auch ganz normale Kinderbetreuung. Also halt eine Kita, eine Kindertagesstätte, wie wir das alle kennen. Aber auch wieder dann mit dem Konzept der Mehrsprachigkeit. Und das hatte ich euch ja gerade am Anfang kurz erklärt, dass wir da auch so Konzepte haben, wie, dass man Menschen, die einen anderen Background hat, akzeptiert. Ja, und wir machen auch so kleine Spielchen, wo wir halt so Zivilcourage mit den Kindern üben, dass wenn ein Kind halt gemobbt wird, dass die anderen sich dann einsetzen, dass wieder quasi Gerechtigkeit herrscht und sowas. Mhm. So haben so ein kleines Spielchen eingebaut, dass die Kinder quasi auch mit Blick auf die Zukunft, weil unsere Gesellschaft ändert sich ja auch in Deutschland. Okay. Ja, wir werden bunter, wir haben wenig Arbeitskräfte hier, man spielt ja überall. Egal ob Altenpfleger, Erzieherinnen, die man dann sucht. Und wenn man halt Deutsch mit und ohne Background quasi in einem Raum hat und interessanterweise dann auch die Eltern, weil die Eltern müssen ja dann zwangsweise mit ins Boot, wenn sie da ihre Kinder betreut haben möchten, die kann man dann quasi dann auch mit in die Angebote einbinden. Ja, und das ist, denke ich mal, eine sehr wertvolle Arbeit.
Dann wird man früh an sozusagen sensibilisiert und aufgeklärt und dieses Wissen vermitteln.
Also die Kinder spielen dann nicht nur. Nein, also die sollen natürlich auch spielen, aber...
Spielerisches Lernen sozusagen.
Genau, spielend lernen.
Ja. Wow, ich hätte da noch eine Frage. Wir haben jetzt innerhalb, also Probleme innerhalb sozusagen eurer Organisation, kann man das so sagen, der FIFA-Gruppe. Mich würde es interessieren, ob es auch innerhalb der Gesellschaft, ob ihr da gegen, ja, also auf Schwierigkeiten gestoßen seid oder ob es da Widerstände gab, weil euer Konzept ist ja etwas Neues, sehr Modernes, vielleicht sehr vorreitermäßig. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Gruppen oder Gruppierungen gab oder Menschen, die nicht positiv darauf reagiert haben. Ja. Habt ihr solche Erfahrungen machen müssen?
Also ich habe es anders wahrgenommen. Probleme würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, es gibt noch eine sehr konservative Einstellung, wenn es um die Kindeserziehung geht. Mhm. Und wir leben in einem Zeitalter, wo das Kind spätestens mit 4 Jahren oder 5 Jahren ein Handy in die Hand gedrückt bekommt.
Spätestens.
Ne? Ja. Spätestens. Und das quasi dann eigentlich auch in die Bildung es soll so ein integrativer Bestandteil werden der Bildung. Und das muss auch mit einfließen. Aber du hast dann halt noch bei einigen Trägern eine sehr konservative Sicht auf Bildung. Denken wir, dass es überholt ist, diese Philosophie. Und was wir dann halt, um deine Frage zu beantworten, oft zu spüren bekommen, ist, dass halt eine kritische Haltung einfach gegen diese Art der Bildung oft hervortritt. Aber so Probleme nicht, weil wir sind halt als Träger, stehen wir halt für dieses Konzept und die Eltern können immer noch selber entscheiden, ob sie ihr Kind dann lieber zu uns in den Kindergarten schicken oder zu einem anderen Träger, der vielleicht einen religiösen Background hat. Egal, ob es jetzt christlich, muslimisch oder jüdisch ist oder keine Ahnung, was für Konzepte es noch gibt. Also die Eltern können ja selber entscheiden, ob sie das in Ordnung finden. Somit haben wir also auch die Eltern, die mit dieser Philosophie eigentlich im Einklang sind und auch wollen, dass ihre Kinder halt plural aufwachsen. Ja.
Ja. Sind die Erzieher bei euch auch alle, fast alle mit Background oder wie wählt ihr da aus?
Ja, also wir achten sehr stark darauf bei uns, wenn wir in Anführungszeichen Bewerbungsgespräche haben. Wir gucken, also wir sind jetzt nicht diejenigen, die penibel auf die Noten gucken und sagen dies und das, sondern wir haben eigentlich eine sehr gemütliche, ja, so eine Quatschrunde quasi und dann stellen wir denen halt so verschiedene Fragen und für uns ist halt sehr wichtig, dass es menschlich klappt.
Mhm.
Und so wählen wir die dann aus. Davon haben einige im Background, tatsächlich aus unterschiedlichen Backgrounds. Also egal, ob es jetzt muslimisch ist, hinduistisch oder christlich oder jüdisch haben wir auch. Also wir gucken halt, ist der Mensch cool drauf?
Mhm.
Ne? Ist der Geist jung? Ist der flexibel? Mhm. Ist der zugänglich für neue Konzepte, aber auch für die Zielgruppe? Und wenn das passt, dann ist das ein Teil der Vielfaltfamilie quasi.
Ich könnte jetzt gemein sein und sagen, du hast ja gerade gesagt, die Kinder wachsen plural bei euch auf in der Kita. Ich könnte jetzt aber auch sagen, ihr habt ja gar keine Kinder ohne Background. Und dann lernen die diesen Umgang gar nicht und sind ja nur unter sich. Was sagst du dazu?
Dann würde ich sagen, das ist aber nicht der Fall. Wir haben ja auch deutsche Kinder bei
uns. Habt ihr?
Ja.
Ah, okay. Und, das ist nicht so rübergekommen. Okay, aber sind die dann sozial schwach? Oder woran macht ihr das denn fest, okay, wer jetzt in eure Gruppe rein darf oder nicht?
Weißt also, du, was ich meine? Ja, also in der Kita jetzt beispielsweise, ich habe gerade über Neuss geredet ab Februar, da habe ich ja gesagt, das ist ein ganz normaler Kindergarten. Da hast du dann auch, also wir haben nicht nur Kinder mit einem Background, sondern auch Kinder, die keinen Background haben.
Okay.
Wäre ein Argument, wenn wir halt nur diese Zielgruppe machen würden.
Ja, genau. Ja.
Aber ist bei uns nicht der Fall.
Okay, finde ich gut.
Richtig cool.
Ja, dann ist jetzt nochmal klargestellt, ne?
Ja, hau raus, kritische Fragen. Ich finde kritische Fragen interessant.
Nein, ich meine, manchmal kommt es ja nicht richtig rüber, wenn wir die ganze Zeit nur so, ja, mit Background. Mhm. Aber es sind ja auch ohne da.
Genau, ohne gesellschaftlich aufgestellt hier.
Genau.
Also wir achten halt darauf, dass die, weil du ja gerade Background gesagt hast, die benachteiligt sind.
Ja.
Also wir gehen halt, warum ich gerade von dem Background so oft geredet habe, ist, wenn wir sagen, das ist eine Gruppe, die ist benachteiligt, möchten wir sie quasi auf die gleiche Ebene mit Bildungsangeboten heben, sodass wir dann wieder von Deutsch mit und ohne Migrationshintergrund reden können. Ja. Das war jetzt eine ganz spezifische Gruppe. Aber es gibt auch Kinder, die haben keinen Background, kommen einfach aus sozial benachteiligten Strukturen und die muss man dann auch nochmal gesondert fördern, weil sie Defizite aufweisen in gewissen Bereichen im Leben.
Muss man bestimmt individuell gucken, ne? Welches Kind, also was braucht und so.
Also es geht in ganz unterschiedliche Bereiche.
Mhm.
Es gibt auch Kinder, die deutsch sind und keinen Background haben, aber kommen aus sozial schwachen Strukturen und dann siehst du halt zum Beispiel, dass sie manchmal nicht genug zu essen haben, Ne?
Wow. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es sowas in Deutschland gibt.
Ja,
ne?
Gibt es tatsächlich. Oder keine sauberen Klamotten, kommen nicht geduscht und so. Aber das ist jetzt auch wieder ein besonderer Bereich von den ganzen Kindern. Also auch Kinder, die kommen mit Markenklamotten. Also das gibt's auch.
Ja,
ne?
Okay.
Ja, also das gibt's auch. Ja, und das ist halt ist auch eine Aufgabe eines Trägers dann, zu gucken, so wie kann man alle harmonisch in einem Raum spielen lassen. So.
Mhm.
Ja, und die dann halt einen besonderen Förderungsbedarf haben, dass du da quasi nochmal förderst, damit man wieder auf einer Wellenlänge ist. Ne?
Mhm.
Dass alle gleichgestellt sind auf ihre Weise.
Mhm. Fördert ihr oder beziehungsweise habt ihr diese ganze Arbeit nur auf Kita-Ebene, also von dem Alter, ich weiß nicht, wie alt ist man, 3 bis 6?
0 bis 6.
Ja, 0 bis 6.
0 bis 6.
Ach so, ihr habt auch eine Krippe.
Ja.
Ah, okay.
Also du kannst in einem Kindergarten eine Krippengruppe haben.
Okay.
Was auch zum Beispiel jetzt in dieser Kita, von der wir gerade gesprochen, der Fall ist.
Okay. Mich würde jetzt interessieren, was passiert mit den Kindern? wie wir
einen deutschen Fehler nach dem anderen machen.
Mich würde interessieren, was mit den Kindern geschieht, wenn sie dann fertig mit dem Kindergarten sind. Wow. Wenn sie eingeschult werden, was passiert mit den Kindern?
Auch eine super Frage. Also wir arbeiten ab einem gewissen Alter mit Schulen zusammen, ne? Und versuchen den Kindern quasi so den Übergang zu ermöglichen, weil sie wechseln ja quasi eine Institution und sie müssen sich dennoch zu Hause fühlen. Und die beste Arbeit ist halt, dass du mit der Schule, wo die hingehen werden, quasi in Kontakt trittst. Auf Projektbasis oder auf wöchentlicher Mitarbeitsbasis quasi dazu beiträgst, dass der Übergang einfacher gestaltet wird. Okay. Indem du vielleicht aber auch die Abläufe erklärst. Also einem Kindergartenkind, das jetzt 5 ist oder 6 und das jetzt eingeschult werden soll, ihm langsam beibringst, dass jetzt sich der Alltag in seinem Leben ändern wird.
Ja, okay. Also ihr begleitet die Kinder schon. Es ist nicht so ein abrupter
Das gehört zu einer guten Kita auch dazu.
Ja,
dass quasi auch Konzepte da sind, die auch so den Übergang in die nächste Einrichtung gut ermöglichen.
Denkst du oder weißt du, ob es solche Institutionen auch in der Grundschule gibt? Also, dass die Kinder dann auch in der Grundschule besonders gefördert werden, außer jetzt Deutschförder, was jedes Kind bekommen hat. Ich war auch direkt Deutschförder. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, also was ich weiß, ist, dass halt jede Schule anders ist. Das hat halt verschiedene Gründe, und zwar finanzielle Gründe. Ja, also wenn man die richtigen Töpfe hat, wo man gute Finanzen bekommt, dann kannst du dem Kind in einer Schule alles ermöglichen.
Ja.
Aber es hängt halt davon ab, wie sind die Ressourcen? Haben die Leute genug Personal, die sich dann auch um die ganzen Anträge kümmern können in einer Grundschule, die finanzielle Unterstützung erhält? Jede Schule ist da anders. Und deswegen kann ich keinen allgemeinen Satz dazu sagen. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht aus diesem Fachbereich.
Deswegen. Ja, du bist ja für die Wirtschaft zuständig.
Genau, ne? Also Kindergarten und Grundschule ist noch was anderes. Ich kenne Träger, die machen Schulen. Aber ist noch mal eine andere Sparte. Und da will ich jetzt nichts Falsches zu sagen.
Okay.
Wo seht ihr euch denn in, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahren als Vielfaltgruppe? Was sind eure Visionen für die Zukunft? Welche Pläne oder Projekte habt ihr noch so im Kopf? Oder seid ihr vielleicht schon irgendwie dabei, irgendwas zu planen?
Was verraten werden darf und nicht top secret ist.
Also was ich sehr interessant finde, ist, finde ich auch eine sehr spannende Frage, weil am Anfang, wir waren so sehr visionär, und dann sind wir in ganz Deutschland und hier und Berlin und da und im Süddeutschland. Aber wir haben gemerkt, das ist nicht nachhaltig. Mhm. Also wo ich mich in 5 Jahren sehe, ist, dass wir eine gute Basis im Ruhrgebiet aufgebaut haben, weil wir sind hier, dass wir vielleicht mehrere Kindergärten haben, wo man auch vielleicht interdisziplinär arbeitet und auch vielleicht zwischen verschiedenen Kitas switcht. Also in 5 Jahren sehe ich mich quasi dort, wo ich sagen kann, wir haben mehrere Kindergärten eröffnen können, die miteinander super kooperieren, die vielleicht auch in die Netzwerke in und um sich herum quasi einen guten Zugang haben und die quasi dem Gemeindewohl zugutekommen. Und das ist halt, wie gesagt, langfristig und nachhaltig. Ne? Also ich habe jetzt nicht mehr so die Vision zu sagen, so wir wollen die Welt erobern, danach wir wollen Deutschland erobern und dann das Ruhrgebiet. Also erst mal klein, genau. Ne? Erst mal sauber anfangen. Man muss halt sauber arbeiten. Wichtig ist, dass die Qualität stimmt.
Ja, genau.
Also ich kann jetzt auch sagen, in 5 Jahren will ich 10 Kitas haben.
Ja.
Nee, in 5 Jahren möchte ich halt ein super Konzept haben, mit unserem Team entwickelt haben und sagen können, so, das ist ein super Konzept für eine Bildung, eine moderne Bildung. Da will ich mich in 5 Jahren sehen.
Wow.
Und ob das jetzt eine Kita ist oder 20 Kitas, das werden wir in 5 Jahren sehen.
Das
wird sich dann zeigen.
Hast du dich darauf vorbereitet, auf die Frage?
Nein,
wow.
Ich nicht.
Wir haben uns eben noch abgesprochen.
Nein.
Also das ist mal eine gute Antwort. Ne?
Ja, weil ich höre oft die Frage, so, wo sieht man sich in 5 Jahren und so.
Und du bist eher so Qualität über Quantität.
Ne? Ja, ich glaube nämlich, dass wenn die Qualität da ist, ist die Quantität einfach nur ein netter Nebeneffekt. Mhm. Aber das sollte niemals Ziel sein.
Ja.
War halt am Anfang unsere Vision. So, wir wollen die Welt erobern. Also, ne, spaßhaft sage ich das jetzt. Ne?
Ja.
Aber so, man denkt so, oh, ich mache dies und das und hier ein Projekt und so. Und dann haben wir gesagt, so, nein, erstmal nur die Kinderbetreuung und dann gucken wir, was entsteht daraus. Weil wenn du tust, merkst du ja auch, was fehlt.
Mhm.
Also wo müssen wir noch quasi nacharbeiten? Was läuft schon gut? Ja. Was gibt es noch vielleicht an neuen Sachen, die wir dazu fügen können?
Klar, und für viele von euch, von der Gruppe, vom Team ist es ja auch Neuland irgendwie, ne? So das erste Projekt in diese Richtung mit Kinderbetreuung und bla. Und dann ist es irgendwie ein Learning by Doing vielleicht, ne? Mhm. Dass man einfach vielleicht Babyschritte macht am Anfang, aber Hauptsache man kommt irgendwie vorwärts.
Mhm.
Und ja, das ist wichtig, dass man sich nicht überstürzt.
Das ist übrigens auch ein Konzept in einem Kindergarten, das darf man nicht vergessen. Also du hast ein Rahmenkonzept und ein Rahmenkonzept bedeutet, du legst quasi generelle Schritte fest, die du im Kindergarten umsetzen möchtest, aber du guckst, was ist der Bedarf? Was wollen die Eltern?
Mhm.
Was brauchen die Kinder? Und das heißt also, die Pädagogik ist ein Prozess.
Klar.
Und nicht ein fertiger Zustand am Anfang, der bestimmt wird und dann umgesetzt wird, stupide. Mhm. Sondern eine gute Kita zeichnet sich dadurch aus, dass sie quasi halt immer mit der Zeit und den Bedürfnissen seiner Kinder quasi mitgeht.
Klar, das ist ja keine Schablone, die man so auf jede Kita oder jede Gruppe drauflegen kann, sondern die muss flexibel sein, ne? Anpassungsfähig.
Aber da kommen wir dann auch wieder in Richtung konservativ und modern, ne?
Richtig.
Also kommt halt drauf an, mit welchem Träger du redest. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht.
Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil Kinder sind die Zukunft und ihr setzt genau da an, wo es nötig ist und wo auch Nachfrage herrscht. Und das ist sehr zukunftsweisend und vorbildlich. Also ich finde... Ja, ich bin beeindruckt von eurer Arbeit.
Ich weiß, also Javus hat uns gerade schon eine Stunde davon erzählt, was hier alles gemacht wird. Ja. Und wir waren einfach nur so, wow.
Ja.
Was ihr alles geschafft habt und dass ihr auch wirklich staatlich gefördert werdet. Das ist so ein Punkt, das schaffen viele nicht.
Mhm.
Und du hast ja auch erklärt, dass es auch echt kompliziert, das zu erreichen.
Ja.
Und gerade noch... Lokal arbeiten ist so immer am besten, weil
vor Ort sein
und nicht immer, ja, nach Berlin oder sonst was. Also, ich weiß, was du meinst. Also, man sagt immer, lokal arbeiten ist am nachhaltigsten. Und dann, wenn man bei sich im Rhein ist, wo man sagt, okay, ich habe Duisburg echt verändert, ne? Und so, stell dir mal vor, du siehst dann so in 10 Jahren so Kinder, die dann in der Kita waren und die sich dann voll in die richtige Richtung entwickelt haben.
Und auch der Gesellschaft zurückgeben.
Ja.
Und so, ne?
Wow.
Ich bin richtig stolz.
Also ich glaube, also
Schulterklopf.
Danke schön. Also was ich auch sehr wichtig finde, ist einmal klarzustellen, dass ein Kindergarten, das so im Unterbewusstsein denkt man immer so, ach toll, Kinder und ihr wollt einen Kindergarten öffnen, aber das ist nicht so.
Spielt dann nur, ne?
Genau. Also ein Kindergarten ist sowohl aus unternehmerischer Perspektive echt das ist eine Firma, die hinten im Hintergrund laufen muss.
Ja.
Finanzen, Verwaltung, Team, Personal suchen, Fortbildung und so weiter und so fort. Aber dann auch genau das, wovon ich jetzt gesprochen habe, dass es dann auch wirklich quasi harmoniert mit diesem Kinderspielen, Lernen dabei was.
Mhm.
Das ist vielen nicht klar. Die denken halt, Kindergarten auch toll, macht ihr das ehrenamtlich? Und dann sage ich halt, das machen wir nicht ehrenamtlich, das ist ein Beruf.
Ja.
Ne? Also du musst da wirklich knallhart von morgens bis abends arbeiten, sonst geht das nicht. Ne? Ich hatte auch zum Beispiel Gruppen, die sind zu mir gekommen und wollten dann so eine Fortbildung haben, wie man einen Kindergarten gründet. Und ja, so nach einer halben Stunde verstehen sie dann, dass es eine ganz ernste Sache ist.
Mhm. Ja,
sowohl,
das ist so Larifari einfach, ne? Nebenbei mal so.
Nee, also es ist auch, also da sind strenge Auflagen, wenn man einen Kindergarten bauen möchte, wirklich. Du hast dann mit dem Bauamt zu tun, du hast dann auf einmal mit Anwälten zu tun, mit Steuerberatern zu tun, du hast mit Investoren zu tun.
Ja. Da hast du deine weißen Haare, ne?
Die haben
jeden Nerv geraubt.
Mit den Ämtern, ja. Das ist nicht einfach.
Das ist viel Papierarbeit vor allem, ne? Und jahrelanger Prozess meistens. Ja. Kann es mir nur vorstellen. Gibt es denn einen Grund, warum ihr die Kirsche als euer Logo habt?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Wir haben uns ganz am Anfang überlegt, Vielfaltgruppe, was können wir da als Logo benutzen? Viele benutzen bei dem Wort Vielfalt immer so grün, gelb, rot Farben. Und da haben wir gesagt, wir möchten gerne Story hinter dem Logo haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten die Kirsche nehmen, weil die Kirsche ein Sinnbild, ein Symbol für Vielfalt ist. Wir haben gesagt, Auf einem Baum sind ganz viele verschiedene Kirschen. Aber keine Kirsche ist wie die andere Kirsche. Jede ist individuell. Aber dennoch sind sie alle an einem Baum. Und das ist ein Symbol dafür, dass wir alle im gleichen Biotop leben quasi. Und sie alle haben nur einen einzigen Stamm. Ein Baum hat nur einen Stamm, nämlich den Stamm der Menschheit im übertragenen Sinne. Und deswegen haben wir uns für die Kirsche entschieden. Und die Kirsche ist auch so ein Bild und ein Symbol, was sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. Deswegen die Kirsche als Symbol für Vielfalt.
Wow, sehr tiefsinnig.
Richtig tiefsinnig. Ja. Sieht auch gut aus, finde ich.
Dankeschön. Wir haben lange dafür gebraucht.
Du kannst uns bestimmt mal in Kurzform erzählen, was ihr im Alltag, also du bist ja nicht der Erzieher, ich weiß, aber du warst bestimmt mal ein paar Tage dort, oder?
Ja.
Und ich habe ja persönlich auch ein bisschen Kindergartenerfahrung durch meine Ausbildung, dass ich da ein Praktikum gemacht habe. Aber ich habe da nichts in meinem Kindergarten jetzt, das war ein christlicher Kindergarten, nichts Besonderes gesehen, wo ich dachte, wow, das Kind wird jetzt richtig gefördert. Also die haben eigentlich nur gespielt. Mhm. Also draußen und was weiß ich. Was habt ihr so an Programmpunkten oder Fördermaßnahmen, wo ihr Kinder besonders unterstützen könnt? Oder weißt du, was ich meine?
Ja, also was wir machen, ist quasi ganz am Anfang, die Kinder kommen. Dann ist natürlich erstmal die Eingewöhnungsphase an einem Tag. So. Das ist der Tagesablauf jetzt. Ne? Ja. Wir singen und spielen zusammen, beziehungsweise die Kinder. Ich bin nicht mehr dabei. Wäre ein bisschen komisch.
Jetzt als Logopädin muss ich sagen, singen ist richtig gut.
Ja.
Leute, das ist wirklich wichtig. Singen bei Kindern ist wichtig, weil die lernen dadurch so die Prosodie, also die Sprachmelodie. Ja. Die können dann, also was auch richtig wichtig ist, ist, dass ein Kind den Namen klatschen kann. Das gehört alles zum, also das ist die Basis dafür, dass man Sprache richtig lernt. Ja. Also wenn man das immer so sieht, diese ganzen Kinderlieder, man denkt, das ist unwichtig, aber das ist für die Sprache sehr, sehr wichtig. Also schon mal sehr Pluspunkt. Danke.
Ja. Also was wir machen, ist an den verschiedenen Tagen halt verschiedene Konzepte umsetzen. Das bedeutet also, wie gesagt, dann wird gefrühstückt gemeinsam und dann fangen wir quasi an. An einem Tag wird dann gebastelt und dann an dem anderen Tag haben wir naturwissenschaftliche Angebote. Und an dem anderen Tag gibt es frühmusikalische Bildung. Dass zum Beispiel das Kind lernt, was für Instrumente gibt es, was für einen Ton erzeugen die. Und dann, wenn wir halt von naturwissenschaftlichen Konzepten reden, dass sie dann so Knete haben und dann wird es ins Wasser geworfen. Sie lernen also das Prinzip von Schwerelosigkeit und schweren Materialien und sowas, ne? Holz, Knete, so. Also sehr, sehr niederschwellig alles, ja. Sehr, sehr einfach. Aber das sind so Grundprinzipien, dass ein Kind dann lernt, okay, das gehört auch zur Bildung, ne? Das ist dann quasi unser Vormittagsprogramm, dann halt ausruhen, Nickerchen und dann der Part, wo man dann rausgeht und spielt. Und dann quasi der Abklang. Das ist jetzt sehr, sehr schemhaft skizziert, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Gefällt mir.
Hatte ich alles damals nicht im Kindergarten.
Ich auch nicht tatsächlich.
Hammer, ich beneide die Kinder gerade, ohne Spaß. Das hört sich voll spannend an.
Ja.
Das ist alles kindgerecht, aber dass man trotzdem daran herangeführt wird, ist echt wichtig. Da werden Grundsteine gelegt.
Vielleicht entsteht ja dann ein musikalisches Talent bei euch.
Das oder der neue Einstein.
Ja.
Wer weiß.
Mal schauen.
Es ist wirklich einfach total wichtig, wie das Kind von Anfang an gefördert wird.
Ja.
Weil man merkt einfach, diese Leute, die auf die schiefe Bahn geraten, dann erzählen die doch erstmal von der Kindheit.
Mhm.
Es hat alles angefangen im Kindergarten.
Ja.
Es ist halt wirklich so.
Ja.
In der Grundschule auch. Und deswegen finde ich das so wichtig, weil es gibt Leute, die sagen, okay, meine Grundschullehrerin hat dann gesagt, geh in die Hauptschule, so wie bei mir. Und dann muss man dann halt so sagen, okay, ich bin stark genug, um das zu schaffen. Aber nicht jeder schafft es von eigener Kraft, sage ich mal. Viele brauchen Unterstützung.
Eltern nicht unterstützen, noch hinter dir stehen. Ne?
Genau. Es gibt ja auch Eltern, die nicht so supportive sind. Und
die dann sagen, ja, mach mal Hauptabschluss.
Ja, dann geh zur Hauptschule, weißt du?
Ja. Sei doch froh, dass du überhaupt zur Schule gehen kannst.
Ja, und deswegen finde ich das mega wichtig.
Ist auch natürlich eine traurige Wahrheit. Also Bildung bedeutet nicht nur, dass das Kind im Kindergarten Bildung erhält, weil die größte Arbeit wird eigentlich von den Eltern gemacht. Wenn du eine super Bildung hast im Kindergarten, aber das Kind sitzt dann wieder vorm Fernseher, weil die Eltern sich nicht darum kümmern wollen, Klammer auf, deswegen ist Elternarbeit sehr wichtig, Klammer zu, kannst du natürlich keinen langfristigen Effekt bei den Kindern erzielen. Das heißt also, Hauptaufgabe der Erziehung liegt immer noch bei den Eltern.
Ja,
und an die Kindertagesstätte ist eine unterstützende Institution und im Optimalfall hat sie dann quasi auch die Eltern und Kinder im Boot.
Mhm,
und das rundet das Ganze ab. Aber wenn du halt so ganz konträre Elternphilosophien hast, wie ich gerade erklärt habe, dann ist es schwierig. Aber gibst dem Kind dann halt immer noch ein paar Basics mit, womit es vielleicht im Laufe der Jahre nochmal arbeiten kann.
Sind denn die Eltern bei euch so, also gibt es dann bestimmte Elterngruppen, dass die Eltern sich nochmal alleine treffen oder sich connecten und dann austauschen können?
Ja.
Und, ja?
Sehr wichtig, ja, dass quasi auch ein Netzwerk unter den Eltern entsteht. Ne?
Ja.
Dass die Eltern quasi dann haben wir so Events, wo wir zum Beispiel verschiedene Feiertage feiern. Und dass die Eltern dann zusammenkommen, sich gegenseitig kennenlernen. Ja, und auch sehr wichtig ist, dass sie vielleicht auch Erfahrungen und Sorgen miteinander austauschen
können.
Ja, total.
Erfahrungsberichte
und auch sehr wichtig ist, die Eltern sind jung. Ja, also wir sind jetzt alle in einem Alter, wo wir langsam Freunde haben, die heiraten, Kinder bekommen. Das heißt also, habe ich was Falsches gesagt?
Nein.
Also das heißt, wir haben halt nicht mehr so 40-jährige Eltern vor uns sitzen, sondern das sind teilweise sehr junge Menschen.
In deinem Alter und so.
In unserem Alter. Ich habe auch schon Freunde, die Kinder haben.
Kannst du bitte gehen? Das reicht.
Ich habe mich persönlich angegriffen.
Niemals. Nee, Quatsch.
In unserem Alter, ich korrigiere
mich. Ja, aber dass so junge Menschen quasi, die auch Eltern geworden sind, sich hinsetzen und einfach mal Erfahrungen und Sorgen und Ängste miteinander austauschen in einem sicheren Umfeld.
Ja, dieser Safe Space, ne, der Safe gibt Space, echt viel Kraft, glaube ich, und auch Hoffnung.
Wenn man nicht das Gefühl hat, dass man alleine ist, und das lese ich in letzter Zeit so oft, beziehungsweise das wird mir jetzt erst bewusst, besonders Menschen mit Fluchterfahrung haben ja irgendwie niemanden, also wenn die jetzt alleine geflohen sind,
dass in einer ganz anderen Gesellschaft ankommen, ne, wo alles fremd ist erstmal.
Andere Sprache, andere Probleme und so. Und wenn die dann andere Eltern treffen, die jetzt, sagen wir mal, gleichaltrige Kinder haben, die Ähnliches durchgemacht haben, dann können sie sich austauschen und geteiltes Leid ist halbes Leid.
Genau.
Ja, und
klingt
auch
so bitter, aber.
Auch schön ist halt, wenn du quasi Leute hast, die Experten sind, also Pädagogen.
Ja,
klar. Ja, wenn die Eltern sich vernetzwerken und dann hast du quasi Pädagogen auch mit am Tisch sitzen und sagen, du sag mal, wie ist es eigentlich? Und können dann Fragen stellen. Ich finde das schon sehr, sehr wichtig. Ja. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, dann ich würde auch nicht alles richtig machen. Würde natürlich mich freuen, wenn du einen Kindergarten hast, der quasi auch auf deine Bedürfnisse als Elternteil eingeht, dann sogar Leute hast, die vom Fach sind. Ne? Wir dokumentieren ja auch die Entwicklung eines Kindes. Ne? Und dann können wir auch die Unterschiede sehen und sowas. Das ist ein Kindergarten ist im Optimalfall auch eine Unterstützung für die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe.
Gab es denn bei dir in deiner beruflichen Laufbahn jetzt einen Moment, wo du so gedacht hast, wow, die ganze harte Arbeit hat sich ausgelohnt,
Ausgezahlt.
Ausgezahlt.
Hallo, das ist der Migrations-Background. Ich hätte zu uns in den Kindergarten kommen sollen.
Jetzt fühle ich mich persönlich angegriffen. Kannst du bitte gehen?
1-1, ja, warte, ich gehe.
Mal gucken, wie viel es am Ende steht.
Ihr habt doch verstanden, was ich sagen wollte.
Ich hätte es jetzt nicht nochmal angesprochen.
Ja, Mann, die Sprachtherapeutin musst du wieder raushängen.
Ich kann
das
nicht.
Übrigens, Moment, das ist auch sehr wichtig. Wir bezeichnen das bei uns in der Vielfaltgruppe als Sprachrassismus.
Weil ihr gerade rassistisch mir gegenüber.
Nein, das ist wirklich, also Leute, die einen Background haben, sie denken anders, weil sie halt verschiedene Sprachen im Kopf haben. Und wenn man mal sagt, ausgelohnt zum Beispiel, jetzt nehmen wir das mal als Beispiel, eigentlich haben wir ja verstanden, was Sache ist.
Ja,
aber das ist auch zum Beispiel auch eine sehr interessante Sache, die trifft man in Deutschland sehr oft, dass man halt korrigiert werden muss. Also in anderen Ländern zum Beispiel, ne? Beispiel Kanada oder Singapur oder whatever, da hast du zum Beispiel, da geht es darum, dass man den Menschen versteht. Mhm. Und wenn du Fehler machst, man überhört das. Mhm. Aber hier, wenn du dann sagst, ne, sowas wie gerade zum Beispiel, sagst du halt stopp, ich korrigiere dich jetzt, darfst du weiterreden. So, ne? Also das ist auch sehr wichtig. Also das ist eine Form von Sprachrassismus, unserem Verständnis nach.
Aber bei dir lag es ja jetzt nicht an den mangelnden Deutschkenntnissen.
Verwirrt oder so, keine Ahnung.
Dieses Phänomen nennt man Kontamination, also Wortkontamination. Du wolltest eigentlich ausgezahlt sagen
und Lohn.
Und dann hast du eine Mischung draus gemacht.
Ein Neologismus.
Neologismus ist eine
Wortneuschöpfung. Ist das doch ausgelohnt?
Ja, aber das wäre dann ein abstruser Neologismus, weil das... Nee. Jetzt kommen gleich die Logopäden. Nee. Der abstruse Neologismus wäre, wenn es gar keinen Sinn hätte. Also es hat einen Sinn. Okay, wir hören jetzt auf.
Ausgezahlt. Sie wollte wissen, was war deine Frage? Ausgezahlt?
Nein, ob sich das gelohnt hat. Also nein, wo du dachtest, wow, die ganze Arbeit hat sich ausgezahlt. Wo du so eine Eingebung hattest und meintest, wow, so ich sehe endlich ein Produkt dieses von ganzem Blut, Schweiß und Tränen, die ich hier verflossen habe.
Ja. Vielleicht von das Feedback von den Eltern vielleicht?
Also finde ich auch eine super Frage, weil du, ich kann die Frage nicht mit einem Ja und Nein beantworten, weil im Arbeitsalltag ist es so, du hast Ups und Downs. Mhm. Auch auf persönlicher Ebene. Und wenn du dann vor einem Haufen von Papierarbeit sitzt, was ein Kindergarten mit sich bringt übrigens, im Hintergrund, denkt man sich so, oh Gott, hätte ich nicht doch lieber Fußballspieler werden können oder sowas. Ja. So, dann gehst du aber in eine Einrichtung und du siehst auf einmal, da spielen 30, 40, 50, 60 Kinder. Und du denkst in dem Moment so, wow, hätte ich nicht diese Arbeit am Schreibtisch gemacht mit meinem Team, das muss ich betonen. Wir haben ein wundervolles und gut engagiertes Team.
Wir reden die ganze Zeit darüber, als wärst du der alleine.
Genau, genau. Also, genau, aber ich muss ganz klar sagen, so nie ohne mein Team. Ne? Also das Team ist verdammt wichtig. Und hätten wir diese Arbeit mit dem Team nicht gemacht, dann könnten diese Menschen jetzt hier quasi, diese kleinen Kinder, nicht spielen. Und das ist dann der Moment, glaube ich, wo ich sagen würde, so da in den Momenten merkst du, es hat sich ausgezahlt. Übrigens machen wir das auch sehr oft mit Leuten, die bei uns in der Verwaltung helfen. Wir sagen, jetzt kommen wir machen jetzt mal einen Ausflug. Jetzt müsst ihr mal sehen, was eure Arbeit bewirkt.
Ja, das ist voll gut, weil man sitzt dann die ganze Zeit im Büro und dann schöpft man vielleicht neue Motivation.
Du schreibst 30 Kinder auf ein Blatt Papier.
Ja,
aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn du diese 30 Kinder dann vor dir spielen siehst, Beispiel. Ja. Das hat nochmal einen ganz anderen Effekt. Also ich glaube, so deine Frage könnte man mit einem Ja und Nein beantworten. Ups and Downs ist halt
damit
immer.
Damit kann ich mich zufrieden geben. Darf ich vielleicht noch mal ein bisschen persönlich werden?
Ja, bitte.
Ohne dich angreifen zu wollen.
Ich habe mich nie angegriffen gefühlt. Ich weiß gar nicht, woher das kommt.
Okay, perfekt. Hat deine Arbeit vielleicht auch deine eigenen Vorstellungen vom Leben und Kinderkriegen und sowas beeinflusst? Das würde mich mal voll interessieren, weil man hört es ja oft, dass, weiß ich nicht, okay, du arbeitest jetzt in der Wirtschaft, aber du hast ja schon irgendwo was mit
Kindern zu tun, ne?
Zu tun irgendwie, ne? Hat dich das beeinflusst?
Ich glaube, jetzt kommt so eine typisch männliche Antwort. Also ich denke mir dann halt nur so, okay, ich hoffe, ich werde keine Probleme mit Kindergärten bekommen später, wenn ich Kinder habe.
Inwiefern?
Naja, weil ich ja meine eigenen Kindergärten habe, dann so, weißt du. Also ich habe nicht das Problem, dass ich Kindergärten suchen muss. Mhm. Aber ich muss sagen, deine Frage, die ist, ich habe mir darüber noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Okay. Ich will da jetzt nicht irgendwas jetzt zu erzählen, nur damit ich eine Antwort habe. Müsste ich, glaube ich, nochmal mitnehmen und nochmal darüber philosophieren. Und vielleicht macht ihr dann noch einen Podcast irgendwann. In der Kita dann, können wir das gerne machen. Dann vielleicht
mit deiner Mutter.
Oh ja, kann ich euch empfehlen.
Ja.
Kann ich euch wirklich empfehlen. Kann ich euch echt empfehlen. Also die wird auch nochmal ganz andere Sachen zu erzählen haben. Weil sie ist ja aus der Türkei gekommen, durch die Heirat nach Deutschland.
Im Alter von
22 oder so, 21, ne? Und ist jetzt quasi eine Person, die als Geschäftsführerin eines Bildungsträgers, der auch lizenziert und anerkannt ist, quasi jetzt dieser Gesellschaft was zurückgibt. In ihrem Beruf, den sie quasi hier ausgeübt hat.
Wow, also entgegen der Vorurteile, ne, die kommen nur, um hier Sozialgelder abzukassieren oder so. Ja. Ganz im Gegenteil, sie gibt zurück und startet so ein tolles Projekt.
Meine Mutter hat auch, muss man sagen, sie ist mit einem BWL-Vordiplom nach Deutschland gekommen, hat das abgeschlossen und dann halt wegen der Ehe hat sie das Ganze pausiert. Also ihr Diplom hat sie dann nicht gemacht, sondern nur mit dem Vordiplom, jetzt Bachelor, würde man sagen, rübergekommen. Und also sie ist halt immer eine Person, die auf Bildung sehr viel Wert legt. So. Und das erklärt, glaube ich, auch ihren Lebenslauf. Das war dann halt eine gute Kombi. So eine Person, die halt ein Produkt hat, nämlich Bildung. Mhm. Und jemand, der das Unternehmerische drumherum aufbauen kann. Das ist halt mein Team und ich. Ja, das muss ich erwähnen. Und das hat gut harmoniert. Auf unternehmerischer Basis quasi.
Hört euch nach einem eingespielten Team an.
Ja, mit...
auch mit Ups and Downs.
Ups and Downs.
Das gehört immer dazu.
Ja, das stimmt.
Aber... du hast ja gesagt, also ihr kriegt staatliche Gelder, aber
Fördergelder,
Fördergelder, aber benötigt ihr denn sonst noch irgendwie Hilfe oder wo man sagen kann, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ihr könnt das und das tun?
Also wir sind ein Bildungsträger. Was bedeutet das? Das bedeutet halt, du bist ein Träger einer Einrichtung und du kriegst natürlich Fördergelder. Also das bedeutet quasi, du wirst durch die Kommune oder durch das Land NRW wirst du gefördert. Also eine Kita ist, man muss sich das so vorstellen, beispielsweise bauen wir eine Kita und die Kommune, beispielsweise die Stadt Duisburg, mietet sich dann diese Kita von dir. Mhm. Wenn du ein freier Träger bist, das wird dann halt quasi bezahlt. Aber wir sind halt kein Wirtschaftsunternehmen. Und wenn du halt ein gemeinnütziger Bildungsträger bist, darfst du keine Gewinne erzielen.
Okay, sei nicht profitorientiert.
Nee, also sobald du profitorientiert wärst, würdest du die Gemeinnützigkeit verlieren.
Genau, ja. Ne?
Und das ist das, was wir machen. Das heißt also, es reicht, um das Ganze quasi betreiben zu können. Mhm. Aber sobald du quasi Neuanschaffung haben möchtest oder besondere Projekte anbieten willst und so, brauchst du Geld. Mhm. Und wenn ich Werbung machen darf, also wenn man spenden möchte, kann man gern auf unsere Homepage Vielfaltgruppe gehen und dann ganz runterscrollen sofort am Anfang. Dann steht auch Spendekonto. Das heißt, jeder, der das unterstützen möchte, sei es 5 € im Monat oder einmal 10 €, whatever, der kann das gerne machen. Also Spenden sind auch ein sehr wichtiger Bestandteil in der Bildung, weil du halt quasi nicht wirtschaftlich agieren kannst. Ne?
Mhm. Ihr habt auch einen Instagram-Account.
Wir haben einen Instagram-Account, der Vielfaltgruppe heißt, ja, zusammengeschrieben.
Okay, folgt alle.
Ja, hallo, wenn wir schon dabei sind.
Oh, auf jeden Fall.
Kontonummer lautet.
Jetzt gibt es eine private Kontonummer.
Ja, genau. Genau. Ja, so ungefähr.
Okay, aber du bist schon an diesem Punkt angekommen, dass es jetzt dein Job ist. Also du kannst davon leben.
Ja, oder? Ja, klar. Ich mache es hauptberuflich, klar. Aber wo ich in 5 Jahren sein werde, um deine Frage zu beantworten, das kann ich nicht 100% sagen.
Das werden wir dann sehen.
Ja.
Okay. Ja, was möchtest du noch was sagen?
Ja, sehr gerne. Und zwar brauchen wir bei der Vielfaltgruppe immer Leute, die quasi mitgestalten und zur Vielfaltfamilie mit dazugehören möchten. Wenn es also Erzieherinnen gibt, Kinderpflegerinnen oder Kinderpfleger und Erzieher, Heilpraktiker, die mit uns gerne arbeiten und mitgestalten möchten, würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf unserer Homepage vorbeischaut und auch euch gerne mal mit einer Bewerbung bei uns vorstellt.
Macht es auf jeden Fall.
Sagen, das war ein gutes Abschlusswort. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast und die Mühe gemacht hast. Ich fand es war ein richtig ergiebiges Gespräch und super interessant. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne. Dankeschön auch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und hier hingekommen seid.
Gerne. Duisburg ist doch nur ein Katzensprung.
Aus Bielefeld mit 10-mal umsteigen.
Und 1000 Jahre Verspätung.
Ja. Nee, dankeschön auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid. Und ich hoffe, das war interessant.
Ja, war es auf jeden Fall. Ja, es ist schön zu wissen, dass auch immer noch was geschieht und wir uns nicht nur beschweren, sondern auch machen. Mhm. Ihr seid auch Pioniere. Mhm. Das finde ich toll. Ja.
Schön.
Dann bis zum nächsten Mal.
Salam!
So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchstabiere einmal STEADY. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.